Eine Statistik zeigt, dass die Suizidrate in Österreich deutlich gesunken ist in den letzten 30 Jahren. Was hat sich denn geändert, glaubst du, in diesem Zeitraum?
Seit ich bei den Grünen bin, kann ich mich erinnern, dass wir immer gesagt haben, Psychotherapie auf Krankenkasse.
Wenn ich alle Kinder stärke, denke ich mal, könnte man auch Mobbing besser verhindern. Gerade im Schulalltag ist das leider noch immer sehr verbreitet eben.
Land auf, Land ab. Der Niederösterreich-Podcast mit Helga Krismer und Georg Ecker.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Niederösterreich-Podcasts. Heute möchte ich mit Helga Krismer über das Thema psychische Gesundheit sprechen und möchte endlich einmal ausnahmsweise mal mit einer guten Nachricht starten, die eine Statistik zeigt, dass die Suizidrate in Österreich deutlich gesunken ist in den letzten 30 Jahren. In den 80er Jahren waren es über 2000 Menschen, die das betroffen hat. Im Jahr 2023 waren es 1200. Also ist doch deutlich zurückgegangen. Vielleicht zu Beginn eine Einschätzung. Was hat sich denn geändert, glaubst du, in diesem Zeitraum?
Das wollte ich dir jetzt eigentlich fragen. Während du die Zahlen genannt hast, hat es irgendwie gerattert. Und man sagt, boah, was ist jetzt da passiert? Irgendwie Nachkriegsgeneration oder doch mehr Angebote? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weißt du?
Das habe ich jetzt nicht im Detail recherchiert. Okay. Ich glaube, dass es eine Kombination aus mehreren Punkten ist. Also sicher die Kriegserfahrungen waren in den 80er Jahren, hat sicher noch viele Menschen gegeben, die direkt diese Kriegserfahrungen hatten und Nachwirkungen natürlich Jahrzehnte später.
Beziehungsweise noch schlimmer, glaube ich, Kinder, also die Kinder dieser Kriegsgeneration. Ja.
Aber, und darauf will ich eigentlich hinaus, ich glaube, das Bewusstsein für psychische Gesundheit hat sich einfach wahnsinnig verändert in den letzten Jahrzehnten. Also ich glaube, in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit, hat sowas wie eine Schulpsychologin nicht gegeben.
Nein, hat es ehrlich nicht gegeben, gell?
Ja, also, es hat eine Schulärztin gegeben, da hat man vielleicht auch, wenn man psychische Probleme hatte, hingehen können, aber diese Angebote hat es gar nicht gegeben.
Nein, hat es nicht gegeben. Also oder wir haben keine Kinder gekannt oder keine Jugendlichen, die massiv betroffen waren. Also wenn ich dann so an die Jugend denke oder an Freunde, die dann teilweise, also einer ganz stark in Suchtmittel reingekippt ist, da hätte man vielleicht schon sehen können, dass der eigentlich eine depressive Grunderkrankung hat. Das ist erst dann später mit einem Entzug diagnostiziert worden und ist ein Kampf das ganze Leben. Da hätte eine gute Schulärztin vielleicht auch drauf kommen können, dass der körperlich okay ist, aber dass das Kind vielleicht ein bisschen eine Seele hat, die Aufmerksamkeit braucht. Ja, ich glaube, das hat sich schon geändert, dass man mehr drüber spricht, was aber nicht heißt, dass sie die Menschen, die es dann betrifft, da wirklich öffnen und sie das eingestehen. Ich glaube, da haben wir noch viel zu tun in der Gesellschaft. Und was ich jetzt höre, ist, gerade wenn es um die Kinder geht, nach der Pandemie hört man das oft, wir haben einfach zu wenig Angebot.
Ja. Genau, das ist definitiv noch immer so. Also auch, weil ich Schulpsychologie schon genannt habe, ist das noch immer nicht Standard an allen Schulen. Es gibt Schulen, wo es Schulpsychologinnen gibt. Es gibt aber auch Schulen, wo es kein derartiges Angebot gibt. Und das ist eigentlich eine, finde ich, auch eine Ungleichbehandlung, die nicht nachvollziehbar ist.
Also wenn's bei Schule fällt mir sofort ein, wie es mir damals als Kind ergangen ist. Ich habe bei uns ist in den 70ern, ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann ist Mitte der 70er die Watschen, also quasi Gewalt, dass Lehrer, Lehrerinnen, es waren eh nur Lehrer, damals hat es einen Lehrer auch gegeben, dass die quasi gesunde Watschen gekriegt hast schon in der Schule, die ist dann abgeschafft worden. Und ich habe eine gehabt, die ist, wo wir der letzte Zyklus waren, also die ist vor der Pension gestanden. Und meine Mitschüler, meistens waren es Burschen, sind an die Wand, also an die Tafelwand geknallt worden oder so richtig auf den Tisch. Und ich habe dann Bauchweh gehabt, gell? Also ich habe die ganze Zeit Bauchweh gehabt und dann war der Hausarzt da oder zum Hausarzt und dann wieder au. Und ich weiß nicht, wie oft ich untersucht worden bin, bis der einfach nicht mehr gewusst hat, was er mit mir macht. Er hat dann geglaubt, ich habe eine Blinddarmentzündung. Und damals ist da nicht lang herumgeschallt worden oder so. Und irgendwann hat er gesagt, er geht das Risiko mit mir nicht mehr ein, es ist der Blinddarm zu entnehmen. Und ich habe dann wirklich, ich habe also jetzt den Blinddarm nicht mehr. Und er war nicht entzunden. Also es war ein gesunder Blinddarm. Aber jetzt war ich schon am OP-Tisch, dann haben sie ihn halt entfernt. Bis dann irgendwann die Mutter die richtige Frage gestellt hat. Und ich war quasi eine gute Schülerin. Und die Lehrerin hat mich zur Mittäterin gemacht. Und hat dann gesagt, naja, aber Helga, jetzt hat er schon verdient. Also das war ein ganz arger Psychoterror. Und ich habe das als Kind ja nicht einordnen können, ja, und habe quasi richtig psychosomatisch auf das reagiert. Ich weiß nicht, ob man heute nicht da sensibler wäre, wenn ein Kind, dass man quasi das mehr verknüpft oder mehr nachfragt. Ich habe super Eltern, aber auf das ist man nicht gekommen, weil sie ja gewusst haben, mich wird es nicht betreffen. Also man hat schon gewusst, das ist sicher so ein starkes Mädchen, die lässt sich das selber nicht gefallen. Aber dass ich so mitgelitten habe, ja, weil ich meinen Freunden nicht helfen konnte, das verfolgt mich bis heute. Ja. Vielleicht auch ein Grund, warum ich in der Politik bin.
Aber es ist irre, wie Kinder einfach sozial auch agieren und reagieren auf so Ungerechtigkeiten im System.
Also so viel zur psychischen Gesundheit und wie wichtig das wäre, dass man da gute Beobachtung hat. Ich glaube, das sollten auch Pädagoginnen und Pädagogen haben und dieses feine Gespür, wenn da in ein Kind was arbeitet.
Gutes Stichwort. Ich bin ja immer wieder auch mit der Schülerinnenvertretung in Niederösterreich im Austausch und die haben eine gute Idee einmal vorgebracht, finde ich. Die haben gesagt, also ich sehe klar überall Schulpsychologie, das ist Standardmeinung heute, dass das flächendeckend der Fall sein sollte. Aber, und das ist ganz spannend, was Sie gefordert haben, Sie haben gesagt, nicht die Schülerin, wenn sie ein Problem hat, soll zur Schulpsychologin gehen, sondern jedes Kind einmal im Jahr ein Gespräch haben. Damit
wie bei der Schulärztin.
Wie bei der Schulärztin, genau. Das ist damit gibt es keine Hürde mehr, damit gibt es auch keine Stigmatisierung mehr, weil es ist klar, jedes Kind geht einmal dorthin im Jahr, ist nichts, alles gut. Und stellt man aber eine Erkrankung oder auch nur eine sag ich mal, Störung fest, kann man damit weiterarbeiten. Und das Kind wird aber nicht exponiert dadurch vor der ganzen Klasse, sondern man kann das eigentlich im Privaten abhandeln.
Also ich bin jetzt keine Psychologin und was quasi psychologisch zu tun ist, bis hin zu, kann ja psychiatrisch was sein, das traue ich mir nicht zu sagen, wie man da das am besten macht, nur dass es nicht stigmatisiert wird und Kinder schon mal von Haus aus wissen, über sowas kann man reden oder da kann ich mich hineinhören, ist ja wichtig, dass man beginnt, in sich hineinzuhören, zu reflektieren, vielleicht dann doch mit einer Freundin drüber zu reden. Vielleicht ist es auch, ich weiß jetzt nicht, wie es Jugendlichen aktuell geht, aber ich denke mal, dieser soziale Druck ist durch diese asozialen Medien schon ziemlich hoch und dass man perfekt sein muss und das muss man können. Und da ist der Druck noch einmal höher, sozial alles richtig zu machen, die richtige Kleidung wahrscheinlich zu tragen, zur richtigen Gruppe sich zuzuordnen, dort auch akzeptiert zu werden. Ja, das ist Outfit, das ist alles, was dazugehört bis zur Sexualität. Das ist schon relativ anstrengend und stressig. Ja, dass da ein Gespräch einmal ganz gut tut, um das mit ihnen einzuordnen, dass es gut ist, so wie sie sind, ja, und sie nicht in irgendeiner Schublade pressen brauchen und nicht an jeden gefallen müssen, glaube ich, wäre generell etwas, was man, wenn man Bürgerinnen und Bürger wollen, die so in sich gefestigt sind, dass man ihnen auch von Haus aus diese Stärke mitgibt, ja, das, was, wenn es selber um ihnen geht, dass das halten können und damit auch die Empathie und das Mitfühlen mit anderen haben. Ich glaube, das wäre etwas, was unserer Zeit gut tun würde. Ja.
Das wäre auch sicher eine gute Mobbingprävention, weil ich habe jetzt sofort daran denken müssen, dass die, und sei es nur WhatsApp natürlich, Mobbing auch noch einfacher machen als früher, weil früher haben die Kinder halt getuschelt und heute wird das alles geschrieben, ja, und dann kommt man vielleicht drauf, was über einen hinterrücks geschrieben wird, ja.
Zuerst hat es nur in der Klassennachbarin oder Nachbar gehört und heute war es die ganze Schule.
Ja, genau. Ja, es verbreitet sich einfach viel schneller und Mobbing, ich bin jetzt habe keine psychologische Ausbildung, aber ist halt auch Mobbingtäter, tun das auch oft aus irgendeiner Unsicherheit heraus und wenn ich die Stärke wenn ich alle Kinder stärke, denke ich mal, könnte man auch Mobbing besser verhindern. Gerade im Schulalltag ist das leider noch immer sehr verbreitet eben.
Ja, da gibt es ja viele. Meine, Österreich hat sich ja mal vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, glaube ich mittlerweile, ja, jetzt sind es dann Jahrhunderten, ja, die Wiege der
Psychotherapie.
Ja, genau, Psychotherapie, ja. Wir sind so weit weg von dem, dass wir heute ganz feige sind im Umgang mit dem. Also international blickt man nur immer nach Österreich mit Freud, also und anderen, also die Wiege der Psychotherapie, also ordnet man, glaube ich, was ich so lese, auch heute anders ein und auch gerade was Frauen immer, was man ihnen zugeschrieben hat an Erkrankungen, was ganz andere Ursache hat. Aber wir waren da mal relativ aufgeschlossen, Avantgarde eigentlich, und heute sind wir da schon wieder sehr quasi, ja, hinterwäldlerisch unterwegs. Und gerade jetzt, das wollte ich eben sagen, ist es so wichtig, dass man sieht, dass genau die Kinderseele eine ist, auf die wir als Gesellschaft so aufpassen müssen, weil wenn es zu Hause vielleicht nicht so gut läuft und das Kind dann nie so richtig sich entwickeln kann, nämlich auch seelisch entwickeln kann, wie wichtig dass das ist, dass sie eben zu sich selber stehen, ja, und wenn ein Kind einmal ein bisschen fester ist und mehr Kilos quasi schon auf den Rippen hat, sich genauso stark fühlt und sich dem auch stellen kann in einer Gruppe, weil der Druck so groß ist, ja, und man sein darf und nicht irgendwas darstellen muss. Und das ist aber so mündige Bürgerinnen und Bürger und so gesunde, psychisch gesunde brauchen wir, weil sonst werden wir das in Zukunft da nicht zusammenbringen. Ja.
Das führt mich zur Ist-Situation auch in Niederösterreich, dass wir leider Probleme und fehlendes Personal, fehlende Stellen an allen Ecken und Enden haben. Wir haben viel zu wenig Kassenstellen für Psychotherapie. Wir haben viel zu wenig Betten oder auch Ambulanzplätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Niederösterreich. Wie können wir am besten diese Baustellen angehen, damit wir eben dieses Ziel erreichen, dass sich auch Kinder, die eben nicht so gut aufwachsen aufgrund des Elternhauses oder anderer externer Umstände, dass die trotzdem gut aufwachsen können?
Also aus meiner Sicht ist es eigentlich ziemlich klar, was wir in einigen Jahren, man wird es nicht morgen haben. Aber wenn ich sage, ich weiß, was ich für Niederösterreich in 10 Jahren möchte. Ich möchte in den Regionen wirklich so Kinderkompetenzzentren haben, wo ganz klar ist, dort sind Kindermedizinerinnen, Mediziner, aber da sind eben auch Psychologinnen. Bis hin ins Psychiatrische, ja. Da kann ich mir als Eltern hinwenden. Das ist völlig klar, alles rund ums Kind, um die körperliche und seelische Gesundheit, weil das ja gerade psychosomatisch so schwierig ist. Kinder sind, das ist jetzt ein Vergleich, ich weiß, der passt nicht, aber das kommt bei mir sofort, ich bin eigentlich Tierärztin. Und ein Tier kann dir das nur zeigen, aber es sagt es dir nicht. Und Kinder können das auch nicht genau ausdrücken, ja. Ich habe es ja wirklich selber erlebt. Und wenn es so ein Kompetenzzentrum gibt, dann kann man mit den Kindern wirklich auch arbeiten und dann bekommen sie das, was sie brauchen. Wir sind in einer Zeit, wo die Gesellschaft immer älter wird und wir müssen wahnsinnig viel Geld und Anstrengungen irgendwie herbeibekommen für unsere älteren Mitmenschen. Aber daher ist es so wichtig, dass man ihnen auch den Kindern das zukommen lässt, was der Zeit entspricht. Und da sind wir total hinten nach. Also wir haben mittlerweile in Niederösterreich das Problem in Städten, eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt zu finden, nämlich wenn sie einen Kassenvertrag, dass sie einen Kassenvertrag machen.
Es gibt ganze Bezirke in Niederösterreich ohne Kassenkinderärztin.
Also jetzt könnte man sagen, okay, sie wollen nicht irgendwo am Land sein. Mhm. Nein, auch in den Bezirkshauptstädten sind sie nicht mehr bereit. Und da muss man genau hinschauen, warum ist das so? Und ich habe das verstanden, warum das so ist.
Warum ist das so?
Die Kinderärztinnen, Kinderärzte sind in einer quasi, wo es ums Geld geht, ums Zahlen, in der Hierarchie ganz unten. Also man muss sich das so vorstellen, die Diagnostiker, die Röntgen machen, die Mammographie machen, die werden top bezahlt, weil da sind die ganzen Geräte zum Abzahlen. Die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die kriegen, ich muss ehrlich sagen, einen Nasenrammel. So, das heißt, sie sind nicht angesehen in der Medizin. Also machen das die meisten, weil sie eben, dann sind sie aber noch kontingentiert, weil dann muss ich ja gewisse Kinder in der Zeit durchbringen. Also sagen sie, nein, um die paar Euro mache ich das gar nicht mehr.
Das heißt, schon in der Ausbildung, das heißt, die Spezialisierung machen schon zu wenig.
Das hängt auch mit dem System zusammen, dass die Kinderabteilungen in der Regel ja kaum Patienten, Patientinnen haben, ja. Daher haben die Oberärztinnen, Oberärzte und die Primari wenig Rahmen, der abgeschöpft wird. Das heißt, die sind auch in den Kliniken jene, die hierarchisch aufgrund dessen, was man quasi an Geld einnehmen kann in einer Abteilung, eher die am unteren Rand sind. Und in Österreich geht es hinauf bis zur Topmedizin. Wir haben, glaube ich, das hat sich nichts geändert seit 15 Jahren. Wir haben Herz in Wien, Niere für Kinder in Linz. Und ansonsten sind wir international wirklich abgeschlagen in der Kindermedizin. Und dann ist es erbärmlich, dass sowas wie das St. Ander Kinderspital, wo es um krebskranke Kinder geht, die gehen mit dem Klingelbeutel und halten die Hand auf in der ganzen Republik. Also wir haben in der Kindermedizin, ist es übersehen worden, dass es hier einen hierarchischen Systemfehler gibt in der Bezahlung. Daher drängen weniger auch in die Kindermedizin hinein, weil ich dann weniger Perspektive habe. Und so sind wir da in so einem Negativbereich drinnen. Und den kann man nur wirklich aufbrechen, indem man sagt, naja, uns ist das so viel wert, dass wir denen halt auch mehr zahlen. Dann wird das auch wieder anders aussehen. Ja? Also,
nur ist das ein relativ langfristiger Prozess, weil wenn ich das heute ändere…
Naja, sofort kann man es morgen ändern, indem man
ändern kann ich sofort, sagt, aber
österreichische, die österreichische Gesundheitskasse muss strategisch umdenken und müsste sofort die Kassenverträge endlich ordentlich anheben, ja, dann hätten wir wieder mehr, also dass die zumindest, die wir ausbilden, auch in den niedergelassenen Bereich gehen und nicht nur in die Privatordination oder die paar Stellen, die es gibt an den Universitäten oder sagen, sie gehen in die Forschung oder überhaupt in die Pharmazie. Mhm. So, ganz einfach, ja, also das ist Angebot, Nachfrage und ordentlich bezahlen und das muss man halt einmal auch systemkritisch sich trauen, so auszusprechen.
Hast du einen Einblick, wie diese Entscheidungsprozesse laufen? Wer nimmt da Einfluss auf die ÖGK? Wie kann man als Politik überhaupt Einfluss nehmen? Das ist ja jetzt keine per se politische Institution.
Also weder Kinder noch Eltern noch Patientinnen und Patienten haben sich mit dem zu befassen, wie das geht. Für die sollte es funktionieren, die sollen da sein. Wir als Politikerinnen und Politiker müssen uns Systeme anschauen. Und das System entspricht einfach nicht mehr der Zeit. Da sind zu viele Player, zu viele haben andere Interessen. Keiner will Geld ausrücken und am Ende bleibt die Leute über. Also auf einer Systemebene ist für mich, für uns ja völlig klar, wir brauchen in Österreich eine einzige Kasse und wir brauchen eine einzige Zuständigkeit für alle Spitäler, alles in eine Hand. Also weg mit den neuen Bundesländern, weg mit diesen Kassen, weil was da unter Sebastian Kurz herumgedoktert wurde, hat nur einen Haufen Geld gekostet, ja. Und es ist nach wie vor der Bauer anders versichert wie, weiß ich nicht, der Arbeiter in Niederösterreich.
Und der Beamte der Eisenbahn, ja, haben eine eigene Kasse nach wie vor.
Wir haben mittlerweile alle ähnlich gleiche Zivilisationserkrankungen und die Berufserkrankungen sind ohnehin gelistet. Das macht bei Österreich in der Größenordnung ist es einfach, das ist einfach eine Überbürokratisierung, das muss man sagen. Ja.
Das heißt, man würde es in der Verwaltung auf der einen Seite was sparen, man würde aber auch Prozesse.
Es geht nicht nur um die Verwaltung, das überlasse ich einer anderen Partei, einer anderen Farbe, die glaubt, das ist alles so einfach zu erklären. Nein, es ist, was einfacher wird, werden die Prozesse, und zwar die Entscheidungspfade und die Verantwortlichkeit. Jetzt fühlt sich keiner dazu verantwortlich, weil die Ärzte kommen wird und sagen mit, ja, das ist kein tolles Angebot. Die Kasse wird sagen, na, wir haben nicht mehr Geld und das war immer so. So, und alle rennen sie raus und überbleiben dann die Kinder, die in Niederösterreich keinen Arzt und keine Ärztin haben. So, und da gehört einfach gesagt, die sind zuständig und die haben das herbeizubringen.
Aber dann brauche ich auch die Finanzierung aus einer Hand. Das heißt, die muss zum Bund.
Ja, genau.
Und dort gibt es auch eine klare, der Gesundheitsminister ist quasi die oberste Instanz dann, die letzte Entscheidung auch zu treffen hat.
Genau. Im Grunde eine gute, würde es so gut sein, eine gute Verkehrsregionalplanung läuft ja auch nach einem ähnlichen Muster. Es gibt quasi die Hauptnotwendigkeiten, das sind unsere Bahnen, also Südbahn, Westbahn. Ja. Dann gibt es quasi die Bahnen, die heranführen, ja, die Regionalbahnen. Und so geht das Netz nach unten. Und wenn ich in einer Gemeinde daheim bin und mir ist das wichtig, dann werde ich als Bürgermeisterin, als Bürgermeister mit meinem Gemeinderat drüber reden, wie schaut's aus, was glauben wir, Regionalbusse, wie sollte es sein? Und drüber wird dann wer sagen, naja, das ist jetzt so anlassbezogen quasi, das bringt uns nichts in die Rotten, in die Siedlung hinfahren. Aber so und so machen wir's und dann passt das ganze System. Und was wir heute halt sehen derzeit, gerade auch in Niederösterreich mit dem Gesundheitsplan, den alle Parteien beschlossen haben, nur wir Grüne haben gesagt, das ist nicht in Ordnung, ist genau dieses Herumwursteln, wie man glaubt, in Niederösterreich kann man es lösen. Man sieht ja nicht abgesprochen mit Wien, sie reden ja gar nichts mehr miteinander. Ja. Niederösterreich bläst sie auf, die Landesregierung, dabei haben sie keinen Einfluss, was wirklich passiert mit den Kassen, Ärztinnen und Ärzten, und das ist wieder nicht abgestimmt mit ihren eigenen Spitälern. Also diese Knoten gehören echt zerschlagen, das entspricht nicht mehr der Zeit, klare Strukturen, klare Finanzierung und damit mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten.
Eben wollte ich gerade sagen, weil der Gesundheitsplan, das Problem mit zu wenig Kassenstellen in der Psychotherapie, das wird ja im Gesundheitsplan kommt es ja nicht vor, per se.
Das ja, ist schon so am Rande, da übernehmen sie es ja ein bisschen. Da,
aber das ist ja nicht in der Kompetenz des Landes.
Nein, ne? Eh nicht.
Das heißt, aber das sind Probleme, die mit den Menschen tagtäglich zu kämpfen haben. Und das
ja, sie zahlen dafür.
Glaube ich, sie zahlen dafür. Aber mit Problemen, mit zu wenig Plätzen, genau, haben Menschen tagtäglich zu kämpfen. Und es sind immerhin, diese Zahl ist mal hängen geblieben, ein Viertel, also 25% der Menschen haben einmal in ihrem Leben Bedarf für eine Hilfe auch im psychischen Bereich. Jede vierte Person. Ja, das ist schon ein großer Anteil.
Also seit ich bei den Grünen bin, kann ich mich erinnern, dass wir immer gesagt haben, Psychotherapie auf Krankenkasse. Und da hat sich nichts daran geändert. Also wenn jemand zur Diagnose kommt, hier ist es notwendig, ja, einmal, und wenn es nur ist, ein quasi Zehnerblock Gesprächstherapie. Also man muss sich nur mal anschauen, wie viele Single-Haushalte wir mittlerweile in Österreich haben. Wenn das Menschen sind, die nicht im Berufsleben oder im Privaten eine Bezugsperson haben, ein Herzensfreund oder Freundin, dann sind sie und vereinsamen sie. Wir müssen uns austauschen. So, und dann werden die Menschen, wenn sie seelisch nicht mehr so gesund sind, ja, werden sie körperlich krank oder fallen mal in eine Sucht hinein, ja. Das ist doch gescheit zu schauen, dass sich Menschen in ihrem Körper wohlfühlen, dass der Seele gut geht und dass man sie wohlfühlt. Nur so ist es uns möglich, in einer Gesellschaft, Gemeinschaft teilzunehmen und, wenn man es jetzt quasi kapitalistisch ausdrücken möchte, auch einer Tätigkeit nachzugehen. Ja? Weil ich werde keine Leistung bringen und nicht produktiv sein, wenn ich seelisch nicht belastbar bin.
Also auch volkswirtschaftlich ist es total sinnvoll. Genau. Jeder Cent, der in der psychischen Gesundheit steckt, ist dort mehrfach gut aufgehoben. Und 1200 Suizide sind auch im Jahr 2026 noch definitiv zu viel für unser Land. Auch da wird unsere Aufgabe sein, weiterzuarbeiten, genau in diesem Sinne darauf zu schauen, dass psychische Gesundheit diesen Stellenwert bekommt. Und wir werden uns sicher weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Wenn du Fragen an uns hast oder über ein Thema mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne ein E-Mail an landtag@gruine.at. Helga und mich findest du natürlich auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Wir freuen uns, wenn du uns auf diesen Plattformen folgst, aber vor allem freuen wir uns, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und abonnierst. Bis zum nächsten Mal bei Land auf, Land ab, der Niederösterreich-Podcast.